Bei extremer Hitze, bei Nieselregen, 5 Grad und so ekligem Matsch bis zu den Knöcheln, auch bei Wind, der euch ins Gesicht peitscht, fast jeden Sonntag steht ihr an irgendeinem Spielfeldrand und guckt dieser Fußballmannschaft zu. Dabei holt euch Fußball eigentlich null ab. Aber ihr macht das trotzdem, weil ihr verliebt seid.
Ich bin wochenlang immer mit ihm zu Kreisliga-Fußballspielen gegangen. Also nicht mal ihm zugeguckt, es war nicht seine Mannschaft, sondern wir haben zusammen dem Spiel zugeguckt. Egal bei welchem Wetter. Und das sehe ich im Nachhinein auf jeden Fall mit anderen Augen. Also das hätte nicht sein müssen.
Dieser Zustand vom Verliebtsein. Warum macht der sowas mit uns?
Facts und Feelings.
Hi, ich bin Przemek Żuk und hier im Podcast nehmen wir uns Gefühle vor, die uns im Alltag begleiten. Wir schauen uns die Ursachen hinter ihnen an, aber auch, welche Rolle sie in der Gesellschaft spielen. Heute geht es um ein sehr intensives Gefühl, nämlich das Verliebtsein. Wenn wir so richtig verknallt sind, dann erkennen wir uns selbst manchmal nicht wieder. Wir sind dann manchmal wie in so einem Rausch. Aber ist das nicht eigentlich total doof, wenn wir die andere Person nur in diesem Rausch wahrnehmen? Wie können wir trotz des Verliebtseins bei uns bleiben, gute Entscheidungen treffen und uns nicht verlieren? Und warum scheinen manche von uns sich immer in die Falschen zu verlieben? Wir fanden die Geschichte mit dem Kreisliga-Fußball so gut, dass wir noch andere von euch gefragt haben, was euer extremster Verliebtsein-Moment war. Und da waren schon ein paar besondere Geschichten dabei.
Ich bin wochenlang während der Klausurenphase, obwohl ich eigentlich gar nicht so viel lernen musste, jeden Tag 10 Stunden in die USB gegangen, also in die Universitäts- und Stadtbibliothek hier in Köln. Und habe mich da immer so auf eine andere Seite von dem Regal gesetzt, von meinem Crush und so zwischendurch rübergeschaut und konnte mich natürlich stundenlang überhaupt nicht konzentrieren und habe immer so abgepasst, wenn er auf Toilette gegangen ist, damit wir uns dann auf der Treppe begegnen. Und wir haben uns dann auch da immer getroffen. Das war auch so ein bisschen taktisch eingefädelt von mir dann vielleicht. Also wir haben uns in der Bar kennengelernt und ich wusste, dass er Medizin studiert und ich wusste auch, dass er in die Bib geht. Ja, ich bin dann aber aktiv sehr, sehr oft in diese Bib gegangen, damit wir uns auch wirklich sehen. Dann haben wir uns immer wieder auf einen Kaffee getroffen und mittlerweile wohnen wir zusammen. Eine totale Obsession vielleicht, ja. Also ich war mit meinen Gedanken immer total da und deswegen halt auch mich überhaupt nicht konzentrieren können. Das war in meinem ersten Semester und ich habe da wirklich sehr viel Energie und sehr viele Gedanken drauf verwendet, aber im positiven Sinne. Also ich hatte so viele Glücksgefühle die ganze Zeit. Ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen.
Ich hatte eine Beziehung mit einem Jungen und ich war wirklich sehr verrückt nach ihm. Und es war wirklich schon sehr krank, weil das war einfach komisch. Also das ist einfach da gewesen. Meine Gefühle haben verrückt gespielt.
Falls ihr euch wundert, warum ihr gerade nur Frauen gehört habt, nur die haben mit uns darüber gesprochen. Schon krass, was Verliebtsein mit einem machen kann. Man wird da schnell so zum Detektiv oder zur Detektivin. Da muss man auf jeden Fall aufpassen, dass es nicht zum Stalking wird. Ihr merkt, Verliebtsein ist ein Ausnahmezustand für den Körper. Aber was ist schuld daran, dass wir dann in so einem Modus sind?
Ja. Es ist auf jeden Fall unser Gehirn, das alle Entscheidungen trifft, inklusive der Entscheidung, ob wir verliebt sind und in wen, weil letztendlich alle bewussten Gedankenprozesse, alles das, was wir fühlen, alles das, was wir erleben, aus dem Gehirn kommt. Das heißt, insofern würde ich jetzt auch keine Unterscheidung zwischen ich und meinem Gehirn machen.
Ihr hört hier den Neurowissenschaftler Simon Eickhoff. Er leitet gleich 2 Institute, das für systemische Neurowissenschaften an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf und das für Neurowissenschaft und Medizin am Forschungszentrum Jülich. Er sagt also, das Gehirn bestimmt, wie wir uns verlieben. Da wollten wir natürlich direkt rein. Kann die Wissenschaft wissen, was beeinflusst, dass wir uns verlieben und in wen?
Es gibt grundsätzlich 2, ganz grob gedacht, Trigger. 2 Dinge, die einen Reiz auslösen können. Der eine Aspekt ist relativ gut verstanden, das ist körperliche Attraktivität. Das ist auch evolutionär ganz, ganz tief in uns drin, dass sexuelle Reize uns ansprechen. Das zweite ist etwas schwieriger zu erklären und das ist letztendlich die Attraktivität, die Faszination, die von einer Person ausgeht, jenseits der rein körperlichen Aspekte. Und wir wissen, dass dabei auf jeden Fall Dinge wie Erfahrung, Prägung eine große Rolle spielen. Wie das genau aber im Gehirn letztendlich vermittelt wird, ist auf jeden Fall deutlich komplexer als diese auch evolutionär sehr alten, sehr einfachen sexuellen Systeme.
Es ist also hoch individuell, was wir attraktiv finden. Das basiert auch auf unseren Erfahrungen, die wir schon gemacht haben. Und übrigens, einen Crush haben und verliebt sein, das ist nicht dasselbe.
Also der initiale Crush, der hat oft zwei Komponenten, die reine Attraktivität und irgendwo das, was ich faszinierend finde, das, was mich interessiert. Da ist also eine stärker kognitive Komponente dabei. Wenn es dann in Richtung Verliebtsein geht, dann bleiben diese Aspekte natürlich erhalten, aber es kommt immer mehr auch der sozialkognitive Aspekt dazu. Also man lernt die Eigenschaften des anderen besser kennen, seine Verhaltensweisen, seine Denkmuster. Und dann spielt da natürlich eine große Rolle, inwieweit das auch vielleicht in ein bisschen Anführungsstrichen zu mir passt oder besser ausgedrückt zu dem passt, worauf ich anspreche.
Das kann sich im Laufe des Lebens auch ändern, meint Simon Eickhoff, denn unser Gehirn entwickelt sich ja ständig weiter, passt sich dauernd an und baut sich um. Und Verliebtsein ist aus Sicht der Neurowissenschaft vor allem eins, eine Ausschüttung von Dopamin, also unser Belohnungssystem wird aktiviert. Aber wenn wir verliebt sind, dann denken wir natürlich nicht nur an irgendwelche Botenstoffe im Gehirn.
Also frisch verliebt sein ist eigentlich ein körperlicher, so psychischer und physischer Ausnahmezustand, kann man sagen. Also wir haben eine rosarote Brille, wenn man sie so nennen möchte, und die wird ausgelöst durch einen sehr massiven Hormoncocktail. Und das kann uns ganz schön durcheinander bringen.
Ihr hört Stella Schuldner. Sie hat Psychologie studiert und arbeitet als Dating-Coach für Frauen. Und dieser Hormoncocktail, der beeinflusst, wie bestimmte Areale im Gehirn funktionieren. Wir nehmen zum Beispiel soziale Reize, wie etwa unsere geliebte Person, stärker wahr.
Das Verrückte ist eigentlich, dass wir ähnliche Symptome haben können wie bei einer Angststörung. Das heißt, wir schlafen weniger, wir können nicht essen, wir können nicht denken oder wir haben sogar eine Hyperfokussierung auf die andere Person. Aber wir fühlen uns währenddessen nicht schlecht, sondern gut, weil das einfach noch so genährt wird mit Neurotransmittern und Endorphinen, dass, obwohl wir eigentlich in einem Mangelzustand sind, wir uns total großartig fühlen.
Das klingt jetzt aber für mich nicht so, als sollte ich in diesem Zustand so Entscheidungen treffen wie, wer ist jetzt meine Partnerin oder mein Partner für eine längere Zeit? Können wir überhaupt in diesem Rausch so Entscheidungen treffen?
Also man muss schon sagen, die rosarote Brille, die verändert unsere Sichtweise auf eine Person. Und wenn wir uns zum Beispiel im Gegensatz eher ganz langsam an jemanden annähern und gar nicht mit so einem lauten Knall, dann fallen uns Dinge, die eigentlich nicht passen, zum Beispiel schon ganz am Anfang auf. Wenn wir aber eine rosarote Brille haben, dann nimmt es erst ab, wenn dieser Hormoncocktail abnimmt. Und oft ist es erst dann so, dass uns auffällt, was eigentlich nicht passt.
Ich bleib mal bei dieser rosaroten Brille, bei dieser Phrase. Kann ich das mit dieser rosaroten Brille trotzdem irgendwie, diesen Reality-Check durchführen, auch wenn ich diese ganzen Hormone habe?
Ich denke schon, dass man das kann, wenn man weiß, dass es so ist. Also wenn man sich selber vielleicht auch gut kennt, dass man weiß, hey, ich habe das schon ein paar Mal gehabt und habe auf bestimmte Dinge gar nicht geachtet. Oder wenn ich jetzt vielleicht auch hier gerade zuhöre und dann weiß, aha, es gibt sowas und das vernebelt einfach ein bisschen die Sichtweise. Und ich darf mich da im Hinterstübchen dran erinnern, dass ich schon auch irgendwie gucken muss, ob das wirklich passen könnte.
Und wofür ist das eigentlich gut, frage ich mich die ganze Zeit. Also das sind ja irgendwie ganz, ganz viele Dinge, die passieren, diese ganzen Hormone, und man muss sich irgendwie selber zurückholen und zu checken, ist das wirklich eine gute Person oder nicht. Wofür ist dieses Verliebtheitsgefühl gut?
Also ich denke, ehrlich gesagt, es ist urbiologisch, dass wir gar nicht so viel nachdenken und uns im Idealfall vermehren.
Okay, also du kannst jetzt nicht sagen, dieses Verliebtheitsgefühl ist irgendwie wichtig für Beziehungen. Ohne Verliebtheit kann man gar nicht lieben oder so. Das würdest du jetzt nicht sagen.
Es gibt zwei Arten, wie man jemanden kennenlernen kann und wie man eine Verbindung aufbauen kann. Es gibt einmal diese Verliebtheitsphase und es gibt einmal ein langsames Annähern und Kennenlernen, wo dieser Knall so ein bisschen übersprungen wird, aber sich langsam eine Liebe aufbaut. Liebe kann entstehen, wenn man eine starke Verliebtheitsphase vorher hatte. Sie kann aber auch entstehen, und das wissen viele nicht, ohne diese Verliebtheitsphase. Der Unterschied ist, wenn ich diesen Knall habe, diese Verliebtheitsphase, habe ich die rosarote Brillenphase. Wenn ich ihn nicht habe, habe ich eben diese Phase nicht. Deswegen brauchen Menschen da oft länger, haben mehr Zweifel, sehen halt oft die Sachen, die nicht passen, schon von Anfang an. Und bei dem anderen ist es halt eher ein bisschen verschleiert und dann entscheidet sich nach dieser Phase, ob sich weiter Liebe entwickelt oder nicht. Und Verliebtheitsphase ist natürlich auch oft eine Grundlage für alles, was später kommt. Also wenn ich eine tolle, gute, schöne Verliebtheitsphase habe, dann ist es so ein bisschen wie der Boden, wie die Erde, wo ich dann später die Beziehung reinpflanze. Und wenn das schon gut ist, gefüllt mit positiven Gefühlen, mit guten Nährstoffen, dann ist das etwas, worauf ich später immer wieder zurückgreifen kann. Weil Beziehung wird ja auch mal anstrengend und nach einer Zeit vielleicht auch mal ein bisschen langweiliger. Wenn ich aber da schon guten Humus habe, eine gute Erde habe, dann ist das ja wie so ein kleiner Anker für gute Beziehungen.
Toll, ein guter Humus für Beziehungen. Ach, das nehme ich mir mit. Das finde ich schön. Es gibt ja so Menschen, für die scheint es, also da habe ich das Gefühl, da ist Verlieben einfach schon ein Event an sich. Also die verlieben sich irgendwie andauernd. Und wenn ich merke, das passiert mir, also ich verliebe mich irgendwie dauernd, es ist so eine Art Sucht nach dieser rosaroten Brille. Wie kann ich damit umgehen und dem vielleicht auch entfliehen?
Absolut. Also verliebt sein, dieses Gefühl, das kann zur Sucht werden. Wichtig ist aber natürlich, das ist kein Dauerzustand und es ist auch nicht gesund, ewig in dieser Verliebtheitsphase zu verweilen. Wenn ich immer das Bedürfnis habe, mich wieder zu verlieben, um diesen Kick zu spüren, um diese Phasen mitzunehmen, dann ist oft wichtig, sich zu fragen, bin ich denn vielleicht tendenziell eher in der Low-Phase? Geht es mir vielleicht tendenziell nicht so gut, dass ich das brauche, um mich weiter hochzuholen? Und dann ist natürlich die Frage, und das ist immer eine Reflexionsfrage, möchte ich da hinschauen? Was ist es eigentlich? Wie bei jeder anderen Sucht auch. Was möchte ich hier eigentlich verschleiern? Warum geht es mir eigentlich vielleicht wirklich nicht so gut, wie ich es mir gerne wünschen würde?
Und wenn ich merke, dieses Verliebtheitsgefühl, das bringt mich irgendwie noch mehr zu einem falschen Menschen. Also es gibt ja schon durchaus Konstellationen, die irgendwie nicht gut tun, zumindest für mich als Person. Und trotzdem bin ich in diese Person aber so verliebt. Was kann ich denn dann machen?
Es gibt Menschen, die verlieben sich immer wieder in die Falschen. Es gibt Menschen, die verlieben sich immer wieder in den gleichen Typ. Und das hat ganz viel mit unserem Bindungssystem, mit unseren Bindungsmustern zu tun. Und mit dem, was ich früh über Liebe gelernt habe. Das heißt, Menschen, die vielleicht schon ganz früh, vielleicht schon in ihren Eltern Beziehungen gelernt haben. Liebe tut weh. Liebe gibt es nur gegen Leistung und Anstrengung. Liebe ist etwas, was mich auf irgendeine Art schmerzt. Dann kann es sein, dass ich mir immer wieder Menschen suche, die dieses alte Gefühl in mir wieder hervorrufen, weil das ja das ist, was ich für Liebe halte. Und dementsprechend leide ich eigentlich immer wieder in diesen Verbindungen. Und man darf auch nicht vergessen, das Gehirnzentrum, mit dem wir uns verlieben, ist eben ganz eng auch gekoppelt an das Zentrum der Angst. Und deswegen ist Verliebtheit und Angst immer so ganz nah beieinander. Und gerade die Menschen, die uns Angst machen, zum Beispiel Menschen, die nicht immer verfügbar sind, die uns so ein bisschen am langen Arm verhungern lassen, bei denen meinen wir oft, dass wir besonders stark verliebt sind, aber eigentlich haben wir Angst.
Mal ein bisschen provokant gefragt, ist dann vielleicht Verliebtsein vom Gefühl her näher an der Angst als an der Liebe?
Das kann schon sein. Auch Verlustangst kann mit Verliebtheit verwechselt werden.
Vielleicht ist es also die Verlustangst, die uns bei 5 Grad und Nieselregen zum Kreisliga-Fußball treibt. Vielleicht ist aber auch Verliebtsein einfach so ein tolles Gefühl, dass wir darüber hinwegsehen, dass unser Crush noch nicht mal mitspielt. Das Team für diese Folge: Nene Sane, Nina Bust-Bartes, Ivy Norti, Stefan Krombach, Philipp Adelmann und ich, Przemek. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Deutschlandfunk Nova. Facts und Feelings. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App.